Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Ein kleines Jobwunder in den USA, 114.000 neue Jobs für Obama, pünktlich zu den Wahlen. Der Konflikt zwischen Syrien und der Türkei.
Erdogan hat sich jetzt selber in eine Ecke manövriert, wo er im Grunde genommen nicht anders kann als militärisch reagieren.
Das Gespräch mit dem Experten. A wie Aufregung um B wie B-Post. Die Genfer Staatskanzlei gibt zu, dass sie Referendumsunterschriften per B-Post nach Bern geschickt hat. Mit dem Latein am Ende. Die Uni Zürich entscheidet heute, ob man Kunstgeschichte, Philosophie und Anglistik ohne Latein studieren kann. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Es ist die zweitletzte Arbeitslosenzahl der USA vor den Wahlen am 6. November. Und es ist die beste seit Januar 2009. Die Quote sank von 8,1 auf 7,8%. Ein kleines Wunder vor der Wahl. Aus Washington Beat Zoltermann.
Präsident Barack Obama behielt die Zahl nicht lange für sich, als er heute vor Anhängern im Bundesstaat Virginia eine Wahlkampfrede hielt.
This morning we found out that the unemployment rate has fallen to its lowest level since I took office.
Gleich zu Beginn sagte er, die Zahl der Arbeitslosen sei im September wieder so tief wie im Januar 2009, als er sein Amt angetreten habe. Mehr Leute seien am Arbeiten, mehr Leute hätten wieder eine Stelle.
More Americans entered the workforce, more people are getting jobs.
Man sei auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel. Laut Arbeitsamt sind im September 114.000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Die Zahlen für Juli und August mussten nachträglich nach oben angepasst werden. Eine Arbeitslosenquote von 7,8% sei kein Grund zum Jubeln, lässt sich Obamas republikanischer Herausforderer Mitt Romney in einer Medienmitteilung zitieren. 7,8%, das sind immer noch über 12 Millionen Menschen ohne Job. Die Zahl ist gar höher, wenn man jene Leute dazu zählt, die die Jobsuche aufgegeben haben oder nur Teilzeit statt Vollzeit arbeiten. Romney schreibt, ein Wirtschaftsaufschwung, der sehe anders aus.
Mehr zum Wunder von Washington nach den Nachrichten mit Thomas Fuchs.
Im Zusammenhang mit den verspäteten Unterschriften für die Steuerreferenden hat der Kanton Genf einen Fehler eingestanden. Man habe am Tag vor dem Ablauf der Referendumsfrist 1500 Unterschriften per B-Post verschickt und nicht wie ursprünglich mitgeteilt per A-Post. Die Referenden gegen drei Steuerabkommen waren nicht zustande gekommen, weil bei Ablauf der Referendumsfrist zu wenige gültige Unterschriften eingereicht worden waren. Das Referendum ergriffen hatten die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz ANZ und die Jungsozialisten. In Südafrika entlässt der größte Platinproduzent Anglo American Platinum 12.000 Minenarbeiter, die seit drei Wochen streiken. Vor einer Mine des Konzerns war es gestern Abend zu Zusammenstößen zwischen Streikenden und der Polizei gekommen. Dabei wurde laut Medienberichten ein Arbeiter erschossen. In Südafrika streiken Zehntausende Bergarbeiter. Sie fordern höhere Löhne. Die Minenindustrie klagt über große Produktionsausfälle wegen den Streiks. Auch viele Lastwagenfahrer haben ihre Arbeit niedergelegt. In der jordanischen Hauptstadt Amman sind mehrere tausend Anhänger der Opposition auf die Straße gegangen. Die Demonstranten verlangten, dass die Regierung demokratisch gewählt wird. Heute wird der Regierungschef vom König bestimmt. Beobachter sprachen von der größten Kundgebung im Land seit Beginn des arabischen Frühlings. Gestern hatte Jordaniens König Abdullah II. Das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angekündigt. Die Regierung muss damit innerhalb einer Woche zurücktreten. Die syrische Armee hat die Stadt Homs mit Kampfflugzeugen und Panzern beschossen. Nach Angaben der Opposition war es der stärkste Beschuss von Homs seit 5 Monaten. In der Nähe der Hauptstadt Damaskus haben Aufständische nach eigenen Angaben einen Luftwaffenstützpunkt erobert. Dabei hätten sie auch Flugabwehrraketen erbeutet. Der türkische Regierungschef Erdogan hat Syrien davor gewarnt, die Türkei zu provozieren. In einer Rede sagte Erdogan, man wolle keinen Krieg, aber man sei nicht weit davon entfernt. Die Schweizer Wirtschaft wächst weniger stark, als viele Konjunkturforscher zunächst erwartet haben. Die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich senkt die Prognose für das Schweizer Wirtschaftswachstum. In diesem Jahr wächst die Wirtschaft demnach um 0,9% und nicht um 1,2%, wie die KOF im Juni vermutete. Die Beschäftigung und die Exporte würden sich nur schwach entwickeln und der Bauboom werde zunehmend gebremst. Die Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank sind im September weiter gewachsen, allerdings deutlich weniger stark als in den Sommermonaten. Laut der Nationalbank betrug der Wert der Devisenreserven Ende September knapp 430 Milliarden Franken. Das entspreche einem Plus von knapp 9 Milliarden innerhalb eines Monats. Der Hörgerätehersteller Sonova hat sich in der Affäre um Insiderhandel außergerichtlich geeinigt. Sonova zahlt mehreren Investoren insgesamt 2,6 Millionen Franken. Das Unternehmen hatte im März 2011 schlechte Umsatzzahlen publiziert. Nach Ansicht der Schweizer Börse geschah dies zu spät. Außerdem hatten mehrere Verantwortliche von Sonova wenige Tage zuvor Wertpapiere verkauft. Sonova musste daraufhin 2 Millionen Franken Buße zahlen und das Führungstrio trat zurück. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.675 Punkten plus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.625 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 21,27 gehandelt, der Dollar zu 92,87 Rappen. Das Wetter morgen Samstag. Am Vormittag einige Nebel- und Hochnebelfelder. Sonst oft sonnig und warm bei rund 21 Grad. Am Nachmittag aufziehende Wolken. Am Sonntag im Norden regnerisch, im Süden ziemlich sonnig.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. A-Post für Obama. Die Arbeitslosenquote sinkt rechtzeitig vor den Wahlen. Per B-Post nach Bern. Die Genfer Staatskanzlei gibt zu, dass sie Referendumsunterschriften gegen die Steuerabkommen per P-Post nach Bern geschickt hat. Der arabische Frühling erreicht Jordanien. Unsere Reportage. Der politische Herbst erreicht vielleicht bald Brasilien, genauer die regierende Arbeiterpartei. Und Sic transit gloria mundi, so vergeht der Ruhm der Welt, sagen die Lateiner gerne. Und vielleicht haben sie bald recht, wenn sie fast niemand mehr an der Uni Zürich versteht. No news is good news, heißt es, aber das stimmt nicht für Präsident Obama. Denn die neuesten Arbeitslosenzahlen sind die besten für den Präsidenten seit seinem Amtsantritt. Und das pünktlich vor den Wahlen. Beat Soltermann in Washington, welche Jobs wurden denn geschaffen?
Es wurden Jobs geschaffen im Gesundheitswesen, vor allem in der Transportbranche, im Lagergeschäft. Dort hat's überall zugelegt. Abgenommen haben die Stellen hingegen beim Staat, also die Amtsstuben, die sind leer geworden, und in der Industrie.
Das heißt, es wurden eher Billigjobs geschaffen. Ist das die Zukunft für die USA?
Ja, es wurden tatsächlich eher Billigjobs geschaffen. Das sieht man auch beim durchschnittlichen Stundenlohn. Der ist nur minim höher geworden, praktisch Gleichstand also. Es sind auch alles Stellen, die nicht ins Ausland verlagert werden können, die vor Ort ausgeführt werden müssen. Jobs, die sehr tiefe oder sehr hohe Saläre haben, gehören in der Regel nicht in diese Kategorie.
114.000 neue Jobs wurden geschaffen. Wie viele Jobs braucht es denn in den USA, um das Wachstum so richtig voranzutreiben?
Die Zahl der arbeitenden Menschen in den USA, die legt jedes Jahr zu, weil mehr Menschen geboren werden oder weil mehr Menschen einwandern. Und das heißt, jeden Monat braucht es allein zwischen 100.000 und 125.000 neue Stellen, damit man nicht rückwärts macht. Diese 114.000 im September sind also genau etwa in der Mitte dieser Bandbreite. Und das zeigt eben auch, dass die Firmen weiterhin zögern, neue Leute anzustellen.
Die Arbeitslosigkeit ist um 0,3% gesunken, aber es wurden gar nicht so viele neue Jobs geschaffen. Wie passt das denn zusammen?
Das hat mit der Art und Weise zu tun, wie das US-Arbeitsamt die Arbeitslosigkeit erfasst. Das Amt führt zwei Umfragen durch, eine bei den Haushalten. Daraus leitet sich die Arbeitslosenquote ab. Statistisch exakter ist die zweite Umfrage bei den Firmen. Aus der stammen die 114.000 Stellen. Dass die eine Zahl nach unten geht, während die andere stagniert, hat damit zu tun, dass zum Beispiel die Leute, die sich selbstständig machen, in der Haushaltsumfrage drin sind, aber nicht in der bei den Firmen. Und da wir in einem Wahljahr sind, gibt's von rechter Seite vor allem auch Gerüchte, Obama habe die Zahlen gefälscht. Wenn das so wäre, hätte er auch die schlechteren in den letzten Monaten wohl fälschen müssen, denn das System, das etwas komplizierte System, das hat sich in den letzten Jahren nicht verändert.
Gute Nachrichten für Obama also. Trotzdem wurde noch nie seit Roosevelt in den 30er Jahren ein Präsident mit einer so hohen Arbeitslosenquote wiedergewählt.
Ja, das sagt die Statistik, aber auch eine Statistik kann ungenau sein oder nicht präzise Voraussagen machen. Das wissen wir spätestens seit der Finanzkrise. Es ist sicher ein Vorteil für Obama, dass die Zahl nun unter 8% ist. Das ist psychologisch wichtig. Und das heißt auch, dass in seiner Amtszeit so viele Stellen geschaffen wurden, wie verloren gegangen sind. Aber ich denke, viele Wählerinnen und Wähler werden nicht nur die Arbeitslosenzahl vor Augen haben, wenn sie ihre Stimme abgeben, sondern auch andere Faktoren, zum Beispiel das Konsumvertrauen, das hat in jüngster Zeit sich wieder verbessert.
Das Politbarometer ist also gut für Obama, aber er ist noch nicht über dem Berg, denn es drohen ja neue Gefahren Anfang Jahr.
Ja, es drohen neue Gefahren sozusagen, wer auch immer dann am Schluss im Weißen Haus sitzt. Der Kongress und der Präsident, die müssen sich einigen. Wenn sie sich nicht einigen, dann kommt es zu automatischen Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen. Und diese Kombination, das sagen der IWF und die OECD gemeinsam, diese Kombination wäre sehr schlecht für die Wirtschaft. Die Wirtschaft würde ausgebremst und das Land würde zurückgeworfen in eine Rezession. Das heißt, um dieses Unheil abzuwehren, müssen sich der Kongress und der Präsident spätestens nach der Wahl und noch vor Beginn des neuen Jahres zusammenraufen und eine Lösung finden.
Beat Soltermann, live aus Washington. Das Schwarz-Peter-Spiel um die fehlenden Unterschriften für das Referendum gegen die Steuerabkommen gegen Deutschland, Österreich und Großbritannien geht weiter. Eine Woche nach der Referendumsfrist liegt die interne Untersuchung der Post zu den verspäteten Unterschriftsbogen aus Genf vor. Und diese zeigt, an der Post hat's nicht gelegen. Elmar Plotzer.
Zu spät ist zu spät. Eine schmerzliche Erfahrung, die das Referendumskomitee gegen die Steuerabkommen diese Woche machen musste. Es konnte nämlich nicht genügend beglaubigte Unterschriften bei der Bundeskanzlei abliefern. Schuld daran seien jene Gemeinden, die die beglaubigten Referendumsbögen zu spät abgeschickt hätten, polterte das Referendumskomitee und kritisierte unter anderem die Genfer Staatskanzlei. Die wehrte sich. Sie habe das Paket rechtzeitig per A-Post abgeschickt, erklärte sie diese Woche. Falsch, kontert heute die Post. Sie hat die Sache abgeklärt und herausgefunden, die Genfer haben die Bögen nur per B-Post geschickt. Postsprecher Mariano Masserini.
Im Fall Genf hatte die Staatskanzlei das Paket mit den Unterschriften selber als Economy-Paket frankiert und am Kundenschalter der Poststelle am Mittwochnachmittag aufgegeben.
Demnach stimmte die ursprüngliche Aussage der Genfer also nicht. Die Staatskanzlei hat das heute Abend in einer Medienmitteilung zur Kenntnis genommen. Eigentlich sei vorgesehen gewesen, alles per A-Post zu senden, heißt es aus Genf. Und die Staatskanzlei bedauere, dass offenbar ein Fehler passiert sei. Man werde jetzt dafür sorgen, dass das künftig nicht mehr passiere. Ein schwacher Trost für das Referendumskomitee. Werner Gartenmann, der Geschäftsführer der AUNS, der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, kann sich nicht beruhigen und findet,
dass das Referendumskomitee Opfer von falschen Frankaturen wird, also von einer, ich würde so weit gehen, von einer Sorgfaltsverletzung seitens der Behörde.
Und das sei umso schlimmer, weil aus Genf ungefähr 1500 Referendumsunterschriften kommen sollten. Die AUNS prüft deshalb eine Beschwerde beim Bundesgericht. AUNS-Geschäftsführer Werner Gartenmann.
Ich denke, dass unser Vorstand, wenn eben solche Fakten vorliegen, sicher beschließen wird, diesen Rechtsweg zu bestreiten.
Heute hat das Referendumskomitee für seinen Standpunkt also ein Argument erhalten. Allerdings entlässt Postsprecher Mariano Masserini auch das Referendumskomitee nicht aus der Verantwortung. Denn dieses hatte die Unterschriften sehr spät eingereicht.
Zuerst möchte ich betonen, dass die Post keine hundertprozentige Garantie geben kann, dass eine Sendung rechtzeitig zugestellt wird. Man soll einfach nicht den letzten Moment abwarten.
Der Streit um das Referendum ist also noch nicht ausgestanden.
Der syrische Bürgerkrieg schwappt über die Grenzen. Nach dem syrischen Beschuss eines türkischen Grenzdorfs und 5 Todesopfern hat die türkische Artillerie zurückgeschossen und gestern hat das türkische Parlament die Regierung auf ein Jahr ermächtigt, in Syrien militärisch zu intervenieren. Ich habe den freien Journalisten und Türkei-Experten Thomas Seiber gefragt, wie weit will die türkische Armee gehen?
Erdogan hat sich jetzt auch durch dieses Mandat für Auslandseinsätze selber in eine Ecke manövriert, wo er im Grunde genommen nicht anders kann als militärisch reagieren. Er hat bereits bekannt gegeben, dass es schon wieder den Einschlag einer syrischen Artilleriegranate auf türkischem Boden gegeben hat. Dabei gab es offenbar keine Schäden und keine Verletzten. Aber wenn es nochmal Todesopfer gibt, dann wird die Türkei wohl wieder zurückschlagen und diesmal möglicherweise auch härter als in dieser Woche. Denn jetzt mit diesem Mandat des Parlaments kann Erdogan zum Beispiel auch Kampfflugzeuge über die Grenze schicken. Das heißt, eine Eskalation beim nächsten Mal bleibt auf jeden Fall möglich.
Was erwarten Sie kurz- und mittelfristig in diesem Konflikt?
Ich glaube, dass die Türkei ein sehr gefährliches Spiel hier spielt. Sie hat Erwartungen geweckt, auch bei der syrischen Opposition. Syrische Oppositionspolitiker hier in der Türkei freuen sich bereits darüber, dass die Androhung militärischer Gewalt der Türken im Grenzgebiet dazu führen wird, dass sich die syrischen Truppen ganz aus diesem Gebiet zurückziehen und dass damit so eine Art Schutzzone entsteht. Das sind Erwartungen, die Erdogan, ob er will oder nicht, jetzt mit seiner Haltung in den letzten Tagen geweckt hat. Und diese Erwartungen werden natürlich in den nächsten Wochen auf die Probe gestellt werden. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Türkei tatsächlich an einem Krieg mit Syrien interessiert sein kann, schon gar nicht im Alleingang ohne ihre westlichen Partner. Aber die Situation ist auf jeden Fall brandgefährlich und niemand weiß, wann es die nächste Eskalation geben kann, wann die nächste Granate aus Syrien einschlägt. Entweder als Querschläger oder tatsächlich als gezielte Provokation.
Die Türkei hat kein Interesse an einem Krieg, haben Sie gesagt, aber Assad und die syrischen Rebellen, die haben beide ein Interesse.
Es gibt zumindest Planspiele auf beiden Seiten. Die syrischen Rebellen hätten gerne, dass die internationale Staatengemeinschaft eingreift, nicht die Türkei allein, das wissen die Oppositionellen hier auch, dass die Türkei das nicht will, aber die syrischen Rebellen hätten auf jeden Fall gerne das Eingreifen einer internationalen Initiative, um Assad zurückzudrängen, um solche Schutzzonen zu errichten, in denen sich dann der syrische Widerstand organisieren könnte. Ob Assad selbst daran interessiert ist, einen Flächenbrand hier loszutreten, das wird hier in der Türkei kontrovers diskutiert. Es gibt Leute, die sagen, Assad will diesen Konflikt internationalisieren, so dass es sich nicht mehr um einen Konflikt zwischen einer Bevölkerung und einer Diktatur handelt, wie jetzt im Moment, sondern um einen Konflikt zwischen Türken und Arabern. Und davon verspreche sich Assad einen Vorteil, so die eine Theorie. Aber es gibt auch Leute, ich habe eben mit einem Politikwissenschaftler hier gesprochen, der sagt, das geht an der Realität vorbei, diese Theorie, weil Assad nicht alleine handelt, sondern zumindest im Konzert mit den Iranern und die Iraner. So sagte mir der Politologe, könnten auf keinen Fall an einer Internationalisierung interessiert sein. Das heißt also, ob Assad wirklich hier mit dem Feuer spielt, das ist in der Türkei noch umstritten.
Wie ist eigentlich die Haltung der türkischen Bevölkerung? Immerhin gibt es bereits 100.000 syrische Flüchtlinge in der Türkei, also eine große Belastung.
Genau, es gibt auch bereits seit Wochen Demonstrationen in der Grenzprovinz Hatay, wo die meisten syrischen Flüchtlinge sich aufhalten. Da finden die Leute, die Syrer sollten allmählich nach Hause gehen. Und diese Ermächtigung der Armee durch das Parlament in dieser Woche hat auch in anderen Teilen der Türkei Proteste hervorgerufen. Es gab Demonstrationen in Istanbul, in Ankara, in anderen Städten der Türkei gegen die Syrien-Politik Erdogans. Da geht es vor allen Dingen um die Furcht, dass das Land in einen Krieg hineingezogen wird und viele, besonders linke Gruppen hier in der Türkei, werfen Erdogan vor, er lasse sich von den USA missbrauchen, die Amerikaner, so diese Gruppen, die wollten in Syrien aufräumen und die schickten die Türkei quasi als Subunternehmer vor. Das ist der Vorwurf hier an Erdogan und der findet in der Türkei relativ viele Anhänger.
In türkischen Zeitungen wird ja auch über die Schlagkraft der türkischen Armee geschrieben. Wäre diese Armee in der Lage, einen möglichen Zwei-Fronten-Krieg, nämlich gegen Syrien und gegen die PKK, zu führen?
Da gibt es erhebliche Bedenken hier in der Türkei. Wenn man sich anschaut, die türkische Armee ist bereits sehr in Bedrängnis durch die jüngste Gewaltwelle von Seiten der kurdischen PKK-Rebellen in Südostanatolien. Wenn jetzt noch der Befehl erginge, in Syrien einzugreifen, einem hochgerüsteten Land mit einer sehr modernen Luftabwehr, wo also die Türkei relativ viel von ihrer Luftwaffe in Syrien binden müsste und die nicht mehr für den Kampf gegen die PKK zur Verfügung stünde, dann könnte man schon die Frage stellen, ist die türkische Armee wirklich zu sowas fähig? Im Moment, das muss man ganz klar sagen, im Moment ist das kein Problem für die türkischen Militärs, zum Beispiel dieser Artilleriebeschuss auf Syrien in dieser Woche, der wurde vollzogen von Panzerhaubitzen der Türken an der Grenze und die werden im Krieg gegen die PKK ohnehin nicht gebraucht. Also das heißt, also im Moment gibt es da keine Überschneidung der Kapazitäten für die Türkei. Ein ausgewachsener Krieg in Syrien würde das allerdings ändern.
Der freie Journalist und Türkei-Experte Thomas Seibert. Erreicht der arabische Frühling nun auch Jordanien? Bislang wirkte das Land wie ein Hort der Stabilität. Und König Abdullah II. Präsentierte Jordanien auch gerne so. Doch heute machte der König Schlagzeilen. Er löste das Parlament auf und kündigte vorgezogene Neuwahlen an. Gleichzeitig kamen Zehntausende Oppositionelle zu einer Großkundgebung in die Hauptstadt Amman. Vor allem Islamisten. Und sie forderten vom König politische Reformen. Philipp Scholkmann.
Die Klasse ist aus. Der 5-jährige Mohammed sagt noch schnell ein Gebet auf, das er eben auswendig gelernt hat, unter den wachsamen Augen der Schuldirektorin. Mehr als diese Augen bekommen wir von der voll verschleierten Frau nicht zu sehen. Die Grundschule am Jabal Hussein in der jordanischen Hauptstadt Amman gehört zum weitverzweigten Wohltätigkeitsnetz der islamistischen Muslimbrüder. Arabisch, Englisch und Mathematik sind auf dem Programm. Vor allem aber werden die Kinder in den Grundlagen des rechten Glaubens unterwiesen, sagt die Direktorin. Die Schule hat Zulauf. Es kommen Kinder aus der Umgebung, auch aus dem nahen Palästinenserlager. Manche sind weise und sie kommen aus zwei Gründen, sagt die Direktorin. Weil wir eine sehr gute Schule sind, aber auch, weil die Armen hier auf die Solidarität der Glaubensbrüder zählen können. Ein Teil des Schulgelds wird ihnen erlassen. Und Arme, sagt die Direktorin, gibt's hier immer mehr. Islamistische Wohltätigkeitsinstitutionen wie jene am Jabal Hussein gibt es Dutzende in verschiedenen Gegenden der Hauptstadt und des Landes. Auch Gesundheitszentren gehören dazu. Hilfe für die Bedürftigen dort, wo der Staat versagt. Und zugleich beste Werbung für die Sache der Islamisten in diesem Königreich, das immer tiefer in die Krise abgleite, sagt uns Rahil Raraiba, der Chefideologe der jordanischen Muslimbrüder, politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich. Tatsächlich hängt Jordanien am Tropf internationaler Kredite und das nicht nur wegen seiner schwachen industriellen Basis, sondern auch wegen Günstlingswirtschaft und Korruption, sagt der Politdirektor der Muslimbrüder und er ist bei weitem nicht der Einzige. Das Geld komme zu wenig der produktiven Wirtschaft zugute. Es werde mehr dazu verwendet, ein weitverzweigtes Pfründensystem zu pflegen, das dem König die Macht sichern soll, während gleichzeitig das Leben für die normale Bevölkerung immer unerschwinglicher werde. Sollte König Abdullah II. Also abtreten, wie Mubarak in Ägypten, Ben Ali in Tunesien, Gaddafi in Libyen? Nein, dazu sind die hiesigen Muslimbrüder viel zu pragmatisch. Was die Islamisten verlangten, sei mehr Demokratie, dass nicht mehr die Schattenkabinette und die Geheimdienste des Königs die Politik machten, sondern die Volksvertreter in Regierung und Parlament. Auch der Wahlmodus müsse geändert werden. Der jetzige bevorzugt tatsächlich einseitig die Beduinenstämme, das ländliche Jordanien, auf das der König stets seine Macht abstützte. Die Muslimbrüder aber haben vor allem im städtischen und palästinensisch geprägten Jordanien ihre Machtbasis. Würden die Wählerstimmen fairer gewichtet, hätten die Islamisten wohl auch in Jordanien reelle Chancen, die stärkste parlamentarische Kraft zu werden. Doch solange das nicht geschieht, wollen die Muslimbrüder die Neuwahlen boykottieren. Die Islamisten seien eben mehr an der Macht interessiert als an tatsächlicher Reform, sagt uns der jordanische Informationsminister Samir Al-Maita dazu. Vom arabischen Frühling spricht er so, als sei der jordanische König selbst der wichtigste Oppositionelle. Der Informationsminister verspricht Reformen, lobt den neuen Geist der Diskussion und betont, die besondere Qualität dieses jordanischen Frühlings sei, dass er stets friedlich geblieben sei. Das in der Tat rechne sie der Regierung an, sagt die oppositionelle Publizistin Lamiz Andoni.
It has not made the deadly mistake yet of going bloody, which is a credit to it.
Die Regierung sei bis jetzt klug genug gewesen, die Protestbewegung nicht mit Knüppeln und Gewehren niederzuschlagen. Allerdings habe der König keinerlei Antworten auf die politische und die wirtschaftliche Krise gegeben. Sein Reformeifer beschränkte sich darauf, Minister und Premierminister auszuwechseln und immer neue Kommissionen einzusetzen. Das werde nicht ausreichen. Der Protest ist vielstimmig. Hier demonstrieren Journalisten gegen ein neues Mediengesetz, von dem sie befürchten, es schränke eben gewonnene Meinungsäußerungsfreiheit im Internet wieder ein. Jede Woche werden irgendwo in Jordanien öffentlich Forderungen vorgetragen, schon seit bald 2 Jahren. Allerdings, übers letzte Jahr ist die Aufbruchsstimmung im Lager der liberalen Demokratieaktivisten etwas verflogen. Das unterscheidet sich von den Muslimbrüdern. Und es werde zunehmend gestritten, sagt der Journalist Fateh Mansour.
The movements in Jordan has been divided. One of the reasons is Syria.
Zum Beispiel über den Krieg im großen Nachbarland Syrien. Soll man aktiv den Sturz Assads fordern oder möglichst neutral bleiben? Soll man mit den Muslimbrüdern gemeinsame Sache machen oder riskiert man so, zum Erfüllungsgehilfen eines islamistisch geprägten Jordaniens zu werden? Das spaltet die liberale Opposition und es spielt dem König in die Hände. Abdullah II. Versuche die Angst vor Instabilität auszunutzen, warne vor den Muslimbrüdern, präsentiere sich als einzig valable Alternative, sagt die Publizistin Lamiz Andoni, und er versuche gleichzeitig die Forderungen der Opposition auszusitzen.
The regime has been using the fear of the Muslim Brotherhood as a scare tactic to avoid reforms, and this will not work either.
Doch angesichts der Krise erkaufe sich der König damit höchstens Zeit, glaubt auch der Journalist Fateh Mansour.
The untrust between government and public is increased, so we are afraid that the time for clashes might become maybe closer than they think.
Wenn er die Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit und politischer Öffnung nicht ernst nehme, riskiere Abdullah II. Bald schon mit einer neuen, womöglich weit weniger friedlichen Welle des Protests konfrontiert zu sein.
Der Beitrag von Philipp Scholkmann. Es ist 18.28 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit kleinen Wahlen und vielleicht großer Wirkung in Brasilien, der Renaissance des CO2-Emissionshandels und vielleicht quasi dem Ende des Lateins an der Uni Zürich. Es sind zwar nur Kommunalwahlen, die diesen Sonntag in Brasilien anstehen, doch eigentlich geht es um alles für die regierende Arbeiterpartei. Denn ein Korruptionsprozess gegen fast 40 Beamte und Minister stellt die Partei und ihre Ikone, den ehemaligen Präsidenten Lula da Silva, in ein sehr schiefes Licht. Ulrich Achermann.
Mein Salon heißt so viel wie großer Monatslohn und er hält die Brasilianer seit Anfang August in Bann. Seit vor dem obersten Gericht ein Strafprozess gegen 37 ehemalige Minister und Staatsbeamte begonnen hat. Zum ersten Mal geht die Justiz rechtlich seriös gegen die Korruption in Staat und Regierung vor und das hat auch politische Konsequenzen. In der 15 Millionen Einwohner zählenden Stadt São Paulo dürfte der von Lula durchgesetzte Bürgermeisterkandidat weit abgeschlagen auf dem 3. Platz landen. Auch in anderen Großstädten und traditionellen Hochburgen bekunden die Kandidaten des Partido dos Trabalhadores Mühe, sich im Wettstreit zu profilieren. Es ist wahrscheinlich, dass die Partei, die mit ihrer Politik die größten sozialen Fortschritte aller Zeiten eingeleitet hat, von den Wählern jetzt abgestraft wird. Die Kommunalwahlen vom Sonntag sind ein Gradmesser für die nächsten Präsidentenwahlen und für die amtierende Staatspräsidentin Dilma Rousseff. Ein Sieg der Opposition könnte zuerst in den Gemeinden, dann national wieder neoliberale Kräfte ans Ruder bringen. Vom Fallwind erfasst ist der Übervater der brasilianischen Politik selbst, Lula da Silva. Der Patriarch erreicht seinen politischen Herbst. Lula ist im Korruptionsprozess zwar weder angeklagt noch als Zeuge vorgeladen. Doch alle beschäftigt die Frage, wusste er von der institutionalisierten Korruption in seiner Regierung? Wusste er, dass seine rechte Hand, der Kabinettschef, gewisse Parlamentarier mit dicken Zusatzgehältern schmieren ließ und so der Lula-Regierung bei wichtigen Abstimmungen die Mehrheit im Parlament garantierte? Lula bestreitet das. Der Verlauf des Gerichtsverfahrens zeigt nun aber, dass nur ein Dummkopf als Präsident nichts von allem gewusst haben könnte. Und ein Dummkopf ist Lula da Silva nicht. Darum ist die Arbeiterpartei dabei, das zu verlieren, was sie zumindest in ihren Anfängen vom Rest der politischen Kräfte unterschieden hat. Sie war nicht korrupt und allen anderen Parteien damit moralisch stark überlegen. Jetzt schärfen sich die Kontraste. Es zeigt sich, dass es in den 8 Regierungsjahren von Lula da Silva offenbar genauso viel Filz- und Vetternwirtschaft gegeben hat wie in den Vorgängerregierungen. Dilma Rousseff, die amtierende Präsidentin und politische Ziehtochter Lulas, ist sich im Klaren, dass der Prozess auch auf ihre Regierung einen Schatten wirft. Sie gibt Gegensteuer und hat schon 6 ihrer Minister wegen Korruption entlassen, was ja auch tief blicken lässt.
Trotz aller Beschwörungen und Konferenzen, der Ausstoß von CO2 steigt weltweit. Kohle erlebt sogar eine Renaissance, gerade in China. Aber ausgerechnet China, der größte CO2-Verschmutzer, denkt auch über CO2-Emissionshandel nach. Ausgerechnet das Konzept des Handels mit CO2-Verschmutzungsrechten, von vielen bereits totgesagt, könnte nun also doch einen Beitrag zur Rettung der Welt leisten. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Trotz Wirtschaftskrise steigt der globale CO2-Ausstoß Jahr für Jahr auf Rekordwerte. Selbst der steigende Ölpreis vermag dies erstaunlicherweise nicht zu ändern. Im Gegenteil, sagt der Klimaökonom Ottmar Edenhofer. Er ist Professor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und ein leitendes Mitglied des Weltklimarates IPCC.
Selbst wenn es sowas gibt wie das Ende von billigem Öl, bleibt ja doch eine große Herausforderung, dass, wenn der Gaspreis mitsteigt, dann die Kohle in der Verstromung in China, Indien und USA wettbewerbsfähiger wird und in der Vergangenheit schon sehr, sehr wettbewerbsfähig geworden ist.
Die billige Kohle erlebt eine Renaissance. Das aber heißt, der Klimawandel beschleunigt sich, denn Kohle verschmutzt die Atmosphäre mehr als Gas.
Also ich sehe kein Ende der fossilen Ära.
China beispielsweise hat vor allem wegen des Wechsels zur billigen Kohle letztes Jahr fast 10% mehr CO2 ausgestoßen. Trotzdem setzt Klimaökonom Edenhofer beträchtliche Hoffnungen in China, denn es will schrittweise einen Handel mit CO2-Emissionen einführen. Nächstes Jahr beginnen Versuche in 2 Provinzen und 5 Großstädten, darunter Peking. Unternehmen in diesen Regionen dürfen nur noch eine gewisse Menge an CO2 ausstoßen. Unterbietet eine Firma jedoch ihre Limite, so kann sie ihr nicht benötigtes CO2-Quota an Firmen verkaufen, die ihre Limiten nicht einhalten können. So wird CO2 dort reduziert, wo es am effizientesten ist. 2016 soll der Emissionshandel auf ganz China ausgedehnt werden. An sich müsste es ein solches CO2-Handelssystem auf der ganzen Welt geben, sagt Ottmar Edenhofer. Aber ein solcher Durchbruch sei bei den internationalen Klimaverhandlungen nicht in Sicht.
Man wird aber jetzt nicht sofort das lösen können, dass man so sagt, die Menschheit einigt sich darauf, dass die Atmosphäre ein Gemeineigentum der Menschheit wird. Das muss man halt jetzt schrittweise von unten aufbauen.
Von unten aufbauen durch lokalen CO2-Handel, wie er in China am Entstehen ist, wie ihn auch Australien beschlossen hat und wie er in der EU und der Schweiz seit längerem schon besteht.
Wenn gute Beispiele entstehen, wie in Australien, wenn man sieht, Australien kann Emissionen reduzieren, wenn man sieht, Europa kann Wachstum vom Emissionswachstum entkoppeln, dann bin ich ganz gewiss, dass das auch Nachahmer in anderen Teilen der Welt findet.
Und tatsächlich bereiten Südkorea und Kalifornien ihre eigenen CO2-Märkte vor. Und die nächste Stufe der Entwicklung wird anvisiert, die Verknüpfung einzelner lokaler CO2-Märkte. Gerade haben Australien und die EU dies beschlossen. Auch China scheint an einer Teilnahme interessiert zu sein. Eine Kritik am CO2-Handel ist, dass Unternehmen sie unterlaufen können, indem sie aus dem Marktgebiet wegziehen. Entstehen aber immer mehr solcher Märkte, wird diese Strategie schwieriger. Die Ausweitung des CO2-Handels reiche noch nicht, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen, sagt Klimaökonom Edenhofer, aber es könne ein erster Schritt sein aus der Sackgasse der internationalen Klimadiplomatie.
Wir müssen schon den Staaten gangbare Schritte vorschlagen und nicht nur immer die hehren Ziele postulieren. Wenn Sie jemanden, der Übergewicht hat, Idealmaße dauernd vorstellen, ohne ihm zu sagen, wie er vom Gewicht runterkommt, wird er irgendwann wieder zu den Kartoffelchips greifen und sein Gewicht nicht verlieren.
Sprich, ohne unangenehme Diät kein Klimaschutz. Aber immerhin zeichnet sich ein mögliches Rezept dafür ab.
Für die einen ist Latein schlichtweg überflüssig und tot, für die anderen unverzichtbar. Vor allem für Kunstgeschichte und Philosophie. Doch gerade darüber entscheidet heute Abend die Universität Zürich, die fürchtet, bei einem Latein-Obligatorium Studenten der Philosophie, Anglistik und Kunstgeschichte an Universitäten ohne Lateinzwang zu verlieren. Roland Wermelinger.
Philosophieprofessor Hans-Johann Glock hat den Antrag gestellt. An der Universität Zürich soll die Lateinpflicht in den Fächern Philosophie, Kunstgeschichte und Englisch fallen.
Latein ist keine Voraussetzung für das Betreiben oder Studieren von Philosophie im Allgemeinen.
Der Antrag ist unter Professoren umstritten. Ulrich Eigler hält als oberster Verantwortlicher für die Lateinkurse dagegen.
Ich halte das Latein für eine ganz entscheidende Sprache innerhalb unserer Kultur und genau auch unseres Schulwesens.
Schon seit dem Mittelalter werde um Latein gestritten. Es sei ein ständiges Auf und Ab, sagt Eigler auch. Und betont, dass gerade jetzt in Deutschland ein eigentlicher Lateinboom feststellbar sei und auch in Zürich die Nachfrage seit Jahren steige. Trotzdem verschwindet das Lateinobligatorium aus immer mehr Universitäten. Wer nicht Theologe werden will oder sich mit der Antike befasst, kommt fast überall in Europa darum herum. Außer in Zürich. Deshalb befürchtet man dort einen Wettbewerbsnachteil, wenn es um die Rekrutierung von Studierenden geht. Latein wird zunehmend zur Hürde, sagt Hans-Johann Glock.
Ich habe den akademischen Markt nicht erfunden, aber er besteht aufgrund von politischen Beschlüssen auf allen Ebenen. Und solange es diesen Markt gibt, kann man ihn nicht einfach ignorieren. Und auf ein Obligatorium zu bestehen, Zulassungsbeschränkungen einzuführen, die nicht angemessen sind, das halte ich für unangebracht.
Dass Zürich auf Latein setzt, könnte ja auch ein Trumpf sein, wendet Lateiner Ulrich Eigler ein. Er glaubt nicht, dass die Studierenden wegen den Lateinanforderungen einen Bogen um seine Uni machen und fordert mehr Selbstbewusstsein.
Die Universität Zürich hat einen dermaßen hervorragenden Ruf, dass sie nichts zu fürchten hat.
Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass ab diesem Herbstsemester auch die Universität Basel das Lateinobligatorium für Geschichtsstudenten abschafft. Zornige Kommentare und giftige Leserbriefe blieben nicht aus. Auch in Zürich löste die Diskussion über die Zukunft des Lateinobligatoriums Reaktionen aus, zum Beispiel bei Philosophiestudent Timon Böhm. Böhm hat 170 Unterschriften gesammelt gegen eine Abschaffung des Lateinobligatoriums und dagegen, dass man das aus wirtschaftlichen Gründen tun will.
Im Prinzip entspricht das natürlich einer Tendenz, dass die Universität immer mehr ökonomisiert wird und immer mehr zu einem Betrieb wird, der sich nach marktwirtschaftlichen Kriterien ausrichten muss. Und wir finden diese Entwicklung falsch. Es ist ein ungeheurer Verlust für das Fach Philosophie, wenn es die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Philosophie nicht mehr gibt.
Man muss nicht alles hinnehmen, was sich in der Gesellschaft entwickelt, findet Lateinprofessor Ulrich Eigler. Er will der Philosophischen Fakultät der Uni Zürich deshalb einen Kompromiss schmackhaft machen. Die Lateinpflicht beibehalten, aber lockern. Kurze Intensivkurse sollen die einjährigen Lateinkurse ersetzen. Denn Eigler weiß, wenn die Uni Latein stutzt, wird es bald auch an den Mittelschulen zurückgedrängt. Deshalb heißt seine Losung:
Lingua Latinae verwendum est semper ad maiorem gloriam civitatis. Das heißt, man soll die lateinische Sprache pflegen zum höheren Ruhm der Gemeinschaft.
Lateinprofessor Ulrich Eigler im Beitrag von Roland Wermelinger. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Jan Gröbler, für die Technik Reto Fellmann, am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.